Ja, ich möchte heute gerne predigen über einen Abschnitt aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 42, Vers 1 bis 4. Und der Titel der Predigt lautet Gottes Sonderbevollmächtigter. Siehe, das ist mein Bevollmächtigter. Vielleicht habt ihr jetzt gerade die Bibel aufgeschlagen und habt erstaunt festgestellt, dass ihr ein anderes Wort an dieser Stelle stehen habt. Also in vielen Übersetzungen steht hier Knecht. Knecht. Aber ich habe mich entschieden, da an dieser Stelle eine kleine Änderung vorzunehmen in der Übersetzung. Ich glaube, dass Knecht etwas anderes bedeutet in der Welt des Alten Testaments. Es ist, wenn vom Knecht Gottes die Rede ist, ein Ehrentitel. Es ist etwas, es ist jemand, der eine ganz besondere Vollmacht hat, und deswegen habe ich mich für das Wort Bevollmächtigter an dieser Stelle entschieden. Also, siehe, das ist mein Bevollmächtigter, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufheben machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Ich habe gefunden, dass es bei diesem Textabschnitt aus der Bibel um Gerechtigkeit geht. Hier ist an mehreren Stellen vom Recht die Rede. Und ich glaube, dass die Bibel damit ein Thema anschneidet, das uns alle bewegt in diesen Tagen. Das Recht. Mit Gerechtigkeit versuchen die Politiker zu punkten, nicht erst seit dem Wahlkampf in Hessen. Da hat man die Aufmerksamkeit, wenn man das Thema Gerechtigkeit anschneidet. Denn für Gerechtigkeit sind doch alle, bei Gerechtigkeit schlagen unsere Herzen höher und da sind wir voll dabei. Vor Weihnachten haben zwei Jugendliche in der U-Bahn in München einen alten Mann zusammengetreten. Dabei ging es nicht um Geld, um eine große Summe, noch nicht einmal um eine kleine Summe, sondern es ging allein darum, dass der alte Mann in der U-Bahn die beiden darum gebeten hat, sich um das Rauchverbot, sich nach dem Rauchverbot zu richten und ihre Zigaretten auszumachen. Und sie haben ihn zusammengetreten und ihn halbtot geschlagen. Das ist empörend. Die Volksseele hat gekocht. Mit Recht, das darf nicht sein. Da muss man was unternehmen. Und sofort waren auch die Politiker zur Stelle. Aber was soll man unternehmen? Und schon ist die beste Diskussion im Gang. Gerechtigkeit, da geht es um angemessene, das heißt natürlich höhere Strafen als zurzeit möglich. Und tatsächlich ist es ja so, Strafen können abschrecken. Bringen Strafen aber schon die Gerechtigkeit? Dazu müsste doch eigentlich auch die Reue kommen. Also ohne Reue, ohne dass irgendwie in dem, der das angestellt hat, etwas wie Reue entsteht, ein Bedauern der Tat, ja, kann man da von Gerechtigkeit sprechen? Ist da der Gerechtigkeit Genüge getan? Dazu müsste auch ein verändertes Verhalten kommen, dass man in Zukunft nicht mehr alte Menschen verachtet und sie zusammentritt, sondern ihnen hilft und ihnen Gutes tut und ihnen Respekt erzeigt. Also ohne Reue, da kann man noch nicht von Gerechtigkeit sprechen. Und wir müssen sagen, mit all unserem Bemühen um Gerechtigkeit in unserem Staat, das kann unser Recht gar nicht gewährleisten. Da laufen alle Bemühungen ins Leere. Wir müssen auch sagen, zur Gerechtigkeit ohne Wiedergutmachung ist es auch mit der Gerechtigkeit nicht weit her. Und auch da müssen wir sagen, können wir das? Ist Wiedergutmachung möglich, wenn wir an die Verbrechen unseres Volkes im Zweiten Weltkrieg denken, an Millionen von Menschen, die im Namen unseres Volkes umgebracht worden sind. Da hat es dann in den 50er Jahren Wiedergutmachung gegeben. Ist das denkbar? Ist das schon Wiedergutmachung? Und ist das dann schon Gerechtigkeit? Wir spüren, das ist es nicht. Nicht weit von unserem Dorf passierte ein schrecklicher Unfall. Ein Traktor war auf dem Nachhauseweg und wollte von der Bundesstraße links abbiegen auf den Hof. Es war nachts, aber der Bauer, entweder vergaß er zu blinken oder der Blinker war nicht in Ordnung und richtig geguckt hat er auch nicht. Und dann ist von hinten ein Motorrad gekommen und natürlich mit überhöhter Geschwindigkeit, hat schon angesetzt zum Wiederüberholen und in dem Moment, wo der Bauer umbiegt, kollidiert das Motorrad, besetzt mit zwei Personen frontal mit dem Hinterrad des Traktors. Beide Insassen waren auf der Stelle tot. Der Bauer war natürlich geschockt und musste sich aber auch verantworten vor Gericht. Er bekam vermutlich eine angemessene Strafe. Aber dann kam die eigentliche Strafe, denn die Angehörigen der Opfer stellten an der Unfallstelle ein Kreuz auf und platzierten Blumen. Und ich bin einige Jahre an dieser Stelle mit dem Fahrrad vorbeigefahren und es wurde Jahr für Jahr wurden die Blumen neu hingestellt. Und jedes Mal, wenn der Bauer auf seinen Hof fuhr, wurde er an diese Nacht erinnert. Ist das Gerechtigkeit? Vielleicht eine Genugtuung für die Angehörigen? Aber die Toten wurden nicht lebendig. Das ist eine typische Situation. Ungerechtigkeit, für die es im Grunde genommen nur Rache gibt, aber keine Wiedergutmachung. Wo auch nicht viel vielleicht von Reue zu spüren ist. Auch im Alten Testament, in der Bibel, hier in Jesaja 42, eine Situation, wo nicht viel von Reue zu spüren ist. Die Israeliten waren in einer verzweifelten Situation, aber anstatt sich rückhaltlos Gott anzuvertrauen, haben sie weiter Götzen angebetet, haben sich weiter unsozial verhalten, auch von Reue nicht viel zu spüren. Und mitten in diese ungerechte Situation hinein redet Gott. Es ist ein Kennzeichen einer gefallenen Welt. Ungerechtigkeit ist, wo es nicht so ist, wie es sein müsste. Wo die Dinge in Unordnung geraten sind. Wo etwas ganz Wesentliches aus dem Zentrum gerückt ist und auf einmal die ganze Geschichte ins Schlingern gerät. Jeder von uns könnte etwas beitragen an erlittenem Unrecht. Und es ist keine Reue bei dem Schuldigen da. Andersherum hat sich jeder von uns schon so versündigt, dass es eigentlich keine Wiedergutmachung geben kann. Und auch keine richtige Gerechtigkeit. Und vielleicht ist noch nicht einmal bei euch ein Unrechtsbewusstsein da. Was kann man tun? Was unser Staat tut, ist nichts außer Schadensbegrenzung. Was wir tun können mit unseren Gesprächen und unserer Psychologie ist auch nichts anderes als Schadensbegrenzung. Aber was kann Gott tun? Sehr viel. Und er will etwas tun. Und darum geht es in Jesaja 42, Vers 1 bis 4. Gott weist auf jemandes Geheimnisvollen hin, der die Gerechtigkeit bringt, so dass man sie auch wirklich Gerechtigkeit nennen kann, so dass das, was gewesen ist, auch wieder in Ordnung kommt. Wiedergutmachung und auch die Geschichte seit dem Entstehen der Tat bis heute, dass sie auch wieder in Ordnung kommt. Auch die Erinnerung, selbst die Erinnerung wird geheilt. Das ist Gerechtigkeit. Wahrheitsgetreu, so heißt es von dieser Person, wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Recht, das ist mehr als Gesetze und Strafen. Wenn etwas nicht mehr so ist, wie es sein sollte, und dann wieder so in Ordnung kommt, dass keine Narbe zurückbleibt, kein Phantomschmerz, wenn das der alte Zustand wiederhergestellt wird. Das ist Gerechtigkeit. alles, auch die Vergangenheit, findet seinen eigentlichen Platz. Wie ein zerstörtes Puzzle, wo jedes Teilchen wieder seinen Platz findet und es wieder das ursprüngliche, harmonische Bild, so wie es sein sollte, da ist das Gerechtigkeit. Das bringt diese geheimnisvolle Person, von der hier die Rede ist. Das vollständige Puzzle des Lebens und der Welt vollständig, alles an seinem Platz, nennt das Neue Testament das Reich Gottes. Darum heißt es auch in Römer 14, stellt Paulus, der Verfasser des Römerbriefs, die Frage, was ist denn das Reich Gottes? Also er sagt, auf jeden Fall nicht Essen und Trinken, aber das Reich Gottes ist unter anderem Gerechtigkeit, dass jedes wieder seinen Platz findet und die Vergangenheit geheilt wird. Und das kann der Staat nicht machen. Ohne solche Gerechtigkeit ist kein Reich Gottes denkbar. Und da gibt es einen, den Bevollmächtigen, der bringt es. Aber wer könnte das sein? Über viele Jahrhunderte ein Rätsel. Die Juden im Alten Testament, die Leser, auch die ersten Leser des Jesaja-Buches, sie sagten, das muss der Messias sein. Das muss der Gesalbte des Herrn sein, der Nachkomme Davids, in Bethlehem geboren. Auf den warten wir. Wenn der kommt, dann wird er dieses Reich der Gerechtigkeit bringen. Und dann kam Jesus und dann änderte das Volk Israel die Meinung. Und fortan und bis heute ist der Tenor zu dieser Stelle, zu dem Knecht, zu dem Bevollmächtigen, es ist hier vom Volk Israel die Rede. Also nicht von einer Person, sondern von einem Kollektiv, einem ganzen Volk, dem Volk Israel. Das kann aber nicht sein. Das kann nicht sein, das trifft auf den Text nicht zu. Denn wie es hier heißt, siehe, das ist mein Bevollmächtigter, den ich erhalte, mein Auserwählter. Ja, das trifft auf Israel zu, auserwählt, ja. Aber an dem meine Seele wohlgefallen hat. Gott hat Israel auserwählt. Aber seine Seele hat an Israel kein Wohlgefallen. Gott liebt sein Volk, aber er hat kein Wohlgefallen an ihm. Und ohne, dass wir das Neue Testament hätten, ohne die Berichte der Apostel, müssten wir bis heute eigentlich rätseln oder bis heute warten, wann kommt denn der Messias? Aber ich meine, dass das Neue Testament die Frage beantwortet, von wem hier die Rede ist. Matthäus 12, Vers 15 bis 21. Jesus wird verfolgt, man stellt ihm nach und dann heißt es, aber als Jesus das erfuhr, entwich er von dort und eine große Menge folgte ihm und er heilte sie alle. Er stellte Gerechtigkeit her. Und er gebot ihnen, dass sie von ihm nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Und dann kommt das ganze Zitat hier aus dem Jesaja 42. Also ich, meines Erachtens beantwortet das Neue Testament, wer das hier ist, dieser Knecht. Es ist Jesus, von dem Jesaja spricht. Er ist der, der mehr bringt als nur ein paar Regeln und härtere und schnellere Strafen und ein besseres Justizwesen. Er ist der, der einmal alle Tränen abwischen wird. Jemand sagte nach einem Gespräch über den Glauben, ja, ich habe das alles wohl gehört, was du sagst, aber ich kann nicht an Jesus glauben. Du brauchst nicht auf ein emotionales Erlebnis zu warten oder dass dir irgendeine Philosophie die große Erleuchtung bringt. Schon das Alte Testament bezeugt ihn. Selbst wenn du für sich genommen nicht an die Berichte der Evangelien glauben kannst. Es sind 700 Jahre dazwischen, zwischen Altem Testament und Neuem Testament, zwischen Jesaja und der Erfüllung in Jesus Christus. Die können sich nicht abgesprochen haben. Das geht nicht. Zwei Zeugen, die darauf hinweisen, wer der ist, der die Gerechtigkeit bringt. Und Gott ist es ein Anliegen, an erster Stelle nicht härtere Strafen, nicht schnellerer Zugriff der Polizei. Gott ist es ein Anliegen, dass wir ihm diesem Bevollmächtigten unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Das ist ihm ein Herzensanliegen. Dazu fordert er auf durch den Propheten: Siehe, das ist mein Bevollmächtigter. Und dann beschreibt er ihn, und es liest sich wie ein Steckbrief von dem Mann aus Nazareth. Er bringt die Gerechtigkeit, das ist sein Auftrag. Jesus sagt es in der Antrittsrede, in der Bergpredigt: Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt sein. Seid ihr hungrig und dürstig nach Gerechtigkeit, dass das Puzzle wieder ganz wird? Dann seid ihr selig. Dazu wurde er nämlich in diese Welt gesandt. Wir kommen ja von Weihnachten her. Er wird runter transformiert aus seiner göttlichen Existenz in ein kleines Kind, in diesem Nest in Bethlehem in Israel. Und dann wird er ausgerüstet. 4 Quellen der Kraft sind hier genannt. Er ist mein Bevollmächtigter, sagt Gott, den ich erhalte, den ich unterstütze, den ich unablässig Kraft gebe. Schon als Kind hat Gott ihn wunderbar erhalten und hat ihn mit einem guten Stiefvater versorgt, mit dem Josef. Und er hat ihn vor dem bösen Herodes beschützt, sodass er heil wieder zurückgekehrt ist. Er ist mein Auserwählter. Und er ist der, an dem die Seele Gottes wohlgefallen hat. Gott hat Freude an ihm. Diese Freude Gottes zu suchen, war Jesus immer wieder ein Anliegen. Er hat die Nähe Gottes gesucht. Und die Zweisamkeit mit seinem himmlischen Vater. Und das war ihm eine Grundvoraussetzung für seinen Dienst. Und dann heißt es: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Wenn wir uns die Berichte anschauen, in den Evangelien, wie Jesus zur Taufe kam, zu Johannes dem Täufer, da ist es nicht bei der Taufe geblieben. Da hat sich der Himmel geöffnet und der Geist ist auf ihn herabgekommen in Gestalt einer Taube. Geist Gottes. Und der erste Schritt, dass das mit der Gerechtigkeit einen Beginn nehmen kann, ist, dass wir diesem Bevollmächtigten Gottes unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Siehe, das ist mein Bevollmächtigter. Dieses Wörtchen siehe ist kein Füllmaterial, sondern da liegt sehr viel Gewicht drauf. Siehe. Die Israeliten damals hatten aber noch nichts zum Sehen. Aber wir können sehen. Wir sind gut dran. Wir kommen von Jesus her, von Weihnachten, von Ostern her. Und wir sollen sehen. Wenn wir Hunger nach Gerechtigkeit haben, dann sollen wir doch bitte ihm Aufmerksamkeit schenken. Wenn wir es tatsächlich tun würden. Vielleicht würde es dann ja auch in unserem Land anders laufen. Würde man mehr spüren, wie Teil um Teil von diesem Puzzle zusammenkommen. Sein Kennzeichen ist, er wird ohne Krach gehört. Weil er wird nicht auf den Gassen rufen, auf den Straßen, er wird nicht schreien, weil er direkt ins Herz hineinsprechen kann. Wir hören ja vieles, Leises und Lautes, teilweise Grelles, aber es erreicht uns ja nicht wirklich, weil es abprallt am Herzen. Es ist einfach zu viel, was wir hören müssen. Er kann direkt ins Herz sprechen. Er hat keinen Krach nötig. Christen brauchen gar nicht nervös werden, wenn sie nicht die medialen Mittel zur Verfügung haben, um mit der Welt mithalten zu können. Schön, wenn man die Mittel hat. Und wenn man sie hat, dann soll man sie auch nutzen. Aber wenn man sie nicht hat, ist die Sache nicht verloren. Denn es ist der lebendige Gott selber, der dahinter steht. Sanft und doch unüberhörbar. Er steht dahinter mit seinem Geist. Gottes Stimme ist trotz niedriger Lautstärke konkurrenzlos. Ein zweites Kennzeichen: Er lässt das geknickte Rohr nicht, wie es ist, sondern er macht es wieder ganz. Was ist das Rohr? Wir hören geknickt und denken, oh ja, ich bin auch oft geknickt. Und denken an Traurigkeit, an Hoffnungslosigkeit. Das ist eine bestimmte Form von Hoffnungslosigkeit, von der hier die Rede ist. Denn Rohr und Öllampe, so hat man herausgefunden, sind Gegenstände aus dem Gerichtswesen damals. Ein Verbrechen ist geschehen, ein Verdächtiger ist gefunden, er wird vor Gericht gestellt. Und da ist der Richter und vor sich hat er aufgebaut ein Rohr und eine brennende Lampe, die beide symbolisch für den Angeklagten stehen. Wenn ein Freispruch ergeht, dann darf der Angeklagte das ganze Rohr und das brennende Licht mit nach Hause nehmen. Wenn aber ein Schuldspruch da ist, wenn der Richter auf schuldig erkennt, dann knickt er symbolisch das Rohr, so wie das Rückgrat des Angeklagten zerbrochen wird, und er verlöscht das Lebenslicht dieser Lampe, dass sie nur noch glimmt. Im Klartext bedeutet das doch, dass die Gerechtigkeit, die Jesus bringt, nicht die ist, dass das Rohr vollkommen entzwei gebrochen wird und auch das Glimmende in dieser Lampe völlig zum Verlöschen gebracht wird, sondern das Evangelium bezeugt, dass er diese Strafe auf sich genommen hat. Er ist das vollkommen zerbrochene Rohr und die vollkommen verloschene Lampe. Er tauscht unser geknicktes Rohr gegen sein Ganzes ein und unseren glimmenden Docht gegen seinen brennenden Docht, seine komplette Lampe, und wir können frei aus dem Gerichtssaal herausmarschieren. Ein weiteres Kennzeichen: Jesus ruht nicht. Denn er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Gibt es Schuld, die nicht wieder gut zu machen ist? Das kann ganz schön quälen und Unruhe geben. Es gibt aber auch einen, dem man selbst die Schuld aufladen darf, die im Grunde genommen nicht wieder gut zu machen ist. Denn er hat diese Strafe bezahlt und hat diese Schuld geheilt, als er am Kreuz starb. Was am Kreuz passiert ist, ist umfassend, viel umfassender, als wir uns überhaupt das vorstellen können. Vieles in diesem Leben ist nicht wieder gut zu machen. Aber wir haben die Verheißung, dass jede einzelne Träne einmal abgewischt werden soll und auch die schlimmste Schuld wieder gut gemacht wird. Er, Jesus, ist der Bevollmächtigte Gottes. Er bringt das Recht überall hin, zu den Völkern, zu den Heiden, zu den letzten Inseln, in die letzte Ecke. Er heilt auch die Ungerechtigkeit da, wo sie immer wieder entsteht, nämlich im Herzen. Es gibt beeindruckende Berichte, wie ganze Völker verändert werden, wo das Evangelium laut wird, wenn Jesus Einzug hält, wenn eine Bewegung in dieses Volk hineinkommt. Und die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind noch auf dem Weg. Jesus ist noch auf dem Weg. Er ist noch nicht wieder da. Die Geschichte ist noch in Gang. Also, es geht um Gerechtigkeit heute. Alles soll wieder seinen Platz haben. Das ist Gerechtigkeit. Jesus sagt, selig sind, die da hungern und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ihr sollt satt werden. Wer Hunger hat, soll satt werden. Und ich möchte dazu einladen, das einzig Richtige zu tun, nämlich auf den Bevollmächtigten Gottes zu schauen, ihm die Aufmerksamkeit zu schenken. Seht auf diesen Mann, möchte ich mal so abwandelnd sagen, von dem, was der Ernst Reuter früher mal gesagt hat in den 40er Jahren. Er sagte, seht auf diese Stadt. Ich möchte sagen, seht auf diesen Mann. Dann kommt etwas in Ordnung. Dann beginnt etwas, das vollendet wird, wenn er wiederkommt. Amen.